1995, 50 Jahre nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands und damit der Befreiung tausender KZ-Häftlinge und Menschen, die zur Vernichtung freigegeben wurden. 1995 kommen Überlebende des deutschen Faschismus an den Orten des Terrors zusammen. Im Januar in Auschwitz, im April in Buchenwald, Dora-Mittelbau und Bergen-Belsen. Am kommenden Wochenende werden hunderte Frauen der Befreiung des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück durch die Rote Armee gedenken. Ravensbrück wurde im Mai 1939 in Betrieb genommen. Ravensbrück diente auch als Ausbildungslager für KZ-Aufseherinnen. Die Rüstungsbetriebe Heinkel und Siemens-Halske bedienten sich dort billiger Arbeitskräfte. Ab Frühjahr 1942 führten sogenannte Ärzte pseudomedizinische Experimente an Frauen durch. Insgesamt waren 133.000 Frauen aus 20 Ländern in Ravensbrück interniert, davon überlebten lediglich 30.000. Zwar werden die Gedenkfeierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Befreiung auch von der hiesigen Politik bedacht, wohl notgedrungen. Die Presse reißt sich um Interviews mit Überlebenden, sensationsheischend, oberflächliche Blitzlichter, aber Bezüge zur heutigen Situation werden kaum hergestellt, zum Beispiel in der Frage der Entschädigung von Opfern. So müssen die 28 noch lebenden polnischen Frauen, an denen in Ravensbrück medizinische Versuche vorgenommen wurden, von einer kärglichen Rente von 350 D-Mark leben, die von der polnischen Regierung bezahlt wird. Seit dem Zusammenbruch der realsozialistischen Volksrepublik Polen muss ein Arztbesuch selbst finanziert werden. Viele Medikamente sind ausgerechnet deutsche Produkte, für die meisten Frauen unerschwinglich. Die Frauen, die sich selbst als Versuchskaninchen bezeichnen, waren während des Faschismus Widerstandskämpferinnen und taten das, was der Bundespräsident Herzog in seiner Rede anlässlich des Warschauer Aufstandes als so löblich empfand. Trotzdem lehnt die Bundesregierung alle Rechtsansprüche von in Polen lebenden NS-Opfern ab. Man habe vor Jahren einige Millionen an das Land Polen geleistet und damit sei die Schuld Deutschlands ja wohl genügend abgegolten. Soweit zur Regierungspolitik. Aber auch die Industrie verhält sich nicht anders. Erinnert sei hier nur an die erfolglosen Prozesse von Zwangsarbeiterinnen gegen die IG Farben oder gegen Siemens. Diese Themen müssten auf die Tagesordnung gesetzt werden und die Verantwortlichen zu Konsequenzen gezwungen werden. Wie zynisch und menschenverachtend mit ehemaligen Zwangsarbeiterinnen umgegangen wird, schilderte Hildegard Schäfer bei einer Veranstaltung in Freiburg im Oktober letzten Jahres. Hildegard Schäfer wurde 1940 mit 22 Jahren nach Ravensbrück verschleppt, weil sie sich weigerte, in einem Rüstungsbetrieb zu arbeiten. Ab August 1943 musste sie dann in einem Nebenlager für die Rüstungsfirma Siemens und Halske zwangsarbeiten.
Ja, und so kam ich 1943, kam ich dann eben nach Zwoder Falgenau im Kreis Eger in die Rüstung und ich habe arbeiten müssen am Kugellager für die Flugzeuge. Hast du drei Ausschuss gearbeitet, war das Sabotage. Jetzt musste alles ganz blank sein, da dürfte keine Rille drin sein, überhaupt nichts. Und wenn du das gemerkt hast, musst du das sofort der Aufseherin melden. Die Aufseherin meldete das dann dem Meister oder dem Vorarbeiter, je nachdem wer gerade da war, damit die Geräte wieder, die Bohrer oder die Reibeilen wieder in Ordnung gebracht wurden. Und bis dann die sich mal besonnen hat, überhaupt mal dorthin zu gehen, wir mussten 25 Gehäuse am Tag arbeiten, in 12 Stunden, und das war viel Arbeit. Das waren lauter schwere Gehäuse und auch die schweren Bohrer und Reibeilen, die du alle paar Minuten da reinmachen musstest und alles in Öl lief. Ne? Und da es war furchtbar. Und für ungelernte Arbeiterinnen war das überhaupt sehr schwer. Aber ich musste es lernen und habe es auch geschafft. Und so musste ich nachher, als ich die erste war an der Maschine, musste ich nachher die anderen 5 Maschinen auch noch lernen. Im Fall mal jemand ausfällt, dass ich beide Maschinen an dem Tag, entweder in der Tagschicht oder in der Nachtschicht machen kann. Und aber das wurde gar nicht anerkannt. Es hieß nur immer, ja, das muss gemacht werden. Ich musste die 25 Gehäuse von mir machen und musste nachher noch die 25 Gehäuse von denen machen, dass ich als abends bis 10, 11 Uhr in der Fabrik stand. Na? Und nicht rauskam und nachher wieder hoch musste ins Lager. So war ich dann ein Jahr dort und es hieß, wir bekämen dort besseres Essen. Als wir das Essen gesehen haben, war das genau dasselbe wie auch im Lager. Wir bekamen unsere 200 Gramm Brot, wir bekamen nicht mehr, wir bekamen unsere Wassersuppe und bekamen unsere Brühe, morgens und abends. Ab und zu mal ein Stückchen Wurst oder mal ein Klecks Marmelade oder mal 10 Gramm Macarine. Das war unser Essen, das wir bekamen.
Die Profite, die Siemens damals erscheffelt hatte, bleiben natürlich auf dem eigenen Konto.
Und von Siemens Halske haben wir bis zum heutigen Tag noch keine Abfindung, noch keinen Pfennig gekriegt. Es ist ein Prozess geführt worden von der Waltraud Blass aus dort aus Remscheid, die drei Prozesse geführt hat und bei dem dritten Prozess in München sich Siemens dermaßen gesträubt hat, dagegen uns was zu geben. Es hieß, wir sind keine Siemens Halske mehr, wir sind nur noch eine Siemens-Fabrik. Und zudem ist das schon so und so viele Jahre her, dass sie schon längst verjährt. Also wir haben nichts zu verlangen. Ich hatte 1955 einen Antrag gestellt auf Bundesentschädigungsgesetz. Und da hieß es, ich hatte einen Rechtsanwalt aus Planitz, der Rechtsanwalt Emrich, mit dem wir sehr gut befreundet waren. Und er sagte, Hildegard, ich mache das für dich. Und nachher kam der Bescheid zurück. Also ich habe keine Entschädigung zu bekommen, da ich die Rüstung auf dem Arbeitsamt nicht angenommen habe und die verweigert habe, in die Rüstung zu gehen und wäre nachher doch in die Rüstung gegangen. Also das hieß so viel, ich habe hier die Rüstung verweigert und dort bin ich reingegangen. Ja, wir konnten ja das gar nicht verweigern. Wir mussten ja da rein. Hätten wir die Verweigerung dort auch gemacht, wäre ja unsere Todesstrafe sofort gewesen.
Soweit also zu Siemens und den Regelungen des Bundesentschädigungsgesetzes. Ein weiterer, kaum thematisierter Punkt ist die sexuelle Zwangsarbeit von Frauen, zum Beispiel aus Ravensbrück. Frauen mussten nicht nur für die SS sexuelle Dienste leisten, es gab auch Lagerbordelle für männliche Häftlinge. Seit 1941 wurden aus Ravensbrück Häftlingsfrauen für Lagerbordelle der Männerkonzentrationslager Mauthausen, Flossenbürg, Sachsenhausen, Buchenwald und Neuengamme angefordert. Bordellbesucher waren
Häftlinge, die sich durch Fleiß, Umsichtigkeit, gute Führung und besondere Arbeitsleistung auszeichnen.
Diese sollen künftig Vergünstigungen erhalten, heißt es in einer Dienstvorschrift.
Vergünstigungen bestehen in Gewährung von erstens Hafterleichterung, zweitens Verpflegungszulagen, drittens Geldprämien, viertens Tabakwarenbezug, fünftens Bordellbesuch.
Mit der zuletzt genannten Vergünstigung sollte die Arbeitsleistung in den Konzentrationslagern gesteigert werden. Der Bordellbesuch soll der Ansporn für den Arbeitseinsatz sein. Die Idee dieser sogenannten Motivationssteigerung stammt aus dem Hause Siemens. Männliche Häftlinge haben sich darauf eingelassen. Siemens ging es um die höchstmögliche Ausbeutung der Häftlinge, denn mit dem Kriegsverlauf und den zunehmenden Verlusten an den Fronten änderte sich auch die Anforderung an Arbeitskräfte. Die deutschen Arbeiter und Angestellten kamen an die Ostfront, die Häftlinge mussten noch mehr arbeiten. Männliche Häftlinge waren bereit, sich ökonomisch besser auspressen zu lassen, indem sie Frauen sexuell ausbeuten. Die Rolle der Industrie haben wir ja bereits schon angesprochen. Die Aussagen darüber, ob die Frauen sich sogenannt freiwillig entschieden, in einem Bordell zu arbeiten oder ob sie dazu gezwungen wurden, sind unterschiedlich. Fest steht, den Frauen wurde in Aussicht gestellt, nach einer sechsmonatigen Bordellarbeit entlassen zu werden, eine bessere Unterkunft und Verpflegung während der Arbeitszeit. Sie brauchten nicht zusätzlich zu arbeiten und hatten ein Bett statt des sonst üblichen Strohsacks und sie sollten etwas Geld verdienen können. Ein Teil der Versprechung wurde eingehalten, aber freigelassen wurden diese Frauen nie, sondern meistens geschlechtskrank und oder schwanger nach Ravensbrück zurückgebracht und gegen neue Häftlingsprostituierte ausgetauscht. Dazu noch einmal Hildegard Schäfer auf der Veranstaltung im Oktober 1994.
Und es hieß, wer sich freiwillig meldet für ins Männerbordell, also für ins Männerlager, fürs Bordell, der wird nach einem halben Jahr entlassen. Das ist jetzt die Frage, die du gestellt hast. Und die Frauen sind nach einem halben Jahr zurückgekommen, sie sind nicht entlassen worden. Aus diesem Grund sind drei Frauen abgehauen und wollten versuchen, wegzukommen. Sie kamen aber nicht weiter bis zu dem Wald. Die Hunde haben sie aufgespürt und sie wurden von der SS wurden sie zurückgebracht ins Lager. Und weil sich dann nachher niemand mehr freiwillig gemeldet hatte, da wurden die Frauen einfach rausgeholt, die doch einigermaßen ein bisschen rüstig waren und junge Mädchen, die dann durch die Zwang in die Bordells kamen. Es war aber nicht nur für Häftlinge, sondern die SS hat sich die meisten rangezogen.
Es gibt wenig Berichte von Zwangsprostituierten. Die meisten trauen sich nicht darüber zu reden, weil ihnen damals wie heute mit Vorurteilen und sexistischen Behauptungen begegnet wird, auch von vielen ehemaligen Häftlingen. Zu den wenigen Berichten gehört das Interview mit Margarete W. vom August 1990 in der Frauenzeitung Krampfader. Dort schildert sie ihre Zeit in Ravensbrück, Transport und Arbeit im Männer-KZ Buchenwald. Ihren Tagesablauf beschrieb Frau Margarete W. folgendermaßen.
Wir sind morgens aufgestanden um 7:30, haben uns gewaschen, angezogen, Kaffee getrunken. Was uns gefehlt hat, das haben die Häftlinge organisiert. Wir hatten besseres Essen. Das war ja eben, wie soll ich sagen, dieser Reiz. In Ravensbrück so und jetzt so. Wer hätte das nicht gemacht? Wir haben unsere Tageszimmer aufgeräumt, Betten gemacht, gelüftet und nebenan, jeder musste ja sein Arbeitszimmer in Ordnung halten. Wir haben den Tag über gelesen, je nachdem, was einem zur Verfügung stand. Wir brauchten ja nicht arbeiten. Es gab Bücher, keine politischen Schriften natürlich. Dann gab es Mittag. Den Nachmittag konntest du auch wieder verdrödeln, bis abends, wenn die Häftlinge Feierabend hatten. Dann mussten wir auf dem Sprung stehen, vorne im Tagesraum.
Die Häftlinge beantragten den Bordellbesuch über ihren jeweiligen Blockführer bei der Lagerverwaltung, zum Teil mit Angaben der gewünschten Frau. Margarete W. ist die Nummer 13.
Wir mussten jeden Abend 8 Männer über uns drüber steigen lassen, innerhalb von 2 Stunden. Das heißt, die konnten rein, mussten ins Ärztezimmer sich eine Spritze abholen, kamen zu der Nummer, also zu der Frau, konnten ihre Sachen da verrichten, rein, rauf, runter, raus, wieder zurück, kriegten nochmal eine Spritze. Die Frau musste raus, wir hatten ein Badezimmer, an Sauberkeit hat es da nicht gefehlt. Dann kam gleich der Nächste, am laufenden Band. Die hatten nicht länger als eine Viertelstunde.
Die politisch organisierten männlichen Häftlinge in Buchenwald riefen zu einem Boykott auf. Sie sahen die Errichtung der Bordelle als Versuch der SS, sie von der Politik abzulenken und somit die Widerstandskräfte zu schwächen. Erniedrigung der Frauen war kein Boykottgrund. Dass dieser jedoch nicht eingehalten wurde, schilderte Frau W. in ihrem Bericht. 2 politische Häftlinge suchten sie mehrmals wöchentlich auf. Beide schienen für Margarete Freier zu kaufen, um ihr Soll zu erfüllen. Sie musste ja 8 Männer bedienen. Nach dem Krieg erklärte einer der beiden, Margarete, bei einem Besuch, dies sei damals Strategie der illegalen kommunistischen Lagerleitung Buchenwalds gewesen, um die Frauen möglichst unbeschadet durchzubringen. Dies lässt sich nicht durch andere Quellen bestätigen. Vielmehr geht es wohl um die Sicherung der eigenen Privilegien, denn Margarete W. musste sich ihnen zur Verfügung stellen. Sie schilderte,
die beiden Männer haben natürlich ihr Recht verlangt. Dem konnte ich mich nicht widersetzen. Von Anfang an wurde von ihnen gleich beschlossen. Die 13 gehört uns. Wir schicken die Häftlinge, die tun dir nichts, aber wenn wir kommen, wir wollen unseren Teil. So ist es auch gewesen. Damit war ich einverstanden, denn das war mir lieber als die ewigen 8 Männer jeden Abend.
Margarete W. versuchte jahrelang als Verfolgte des NS-Regimes anerkannt zu werden. Durch die Folgen der Haft erkrankte sie schwer und stirbt Ende 1990 an einem Schlaganfall. Den meisten Frauen ist die Anerkennung als Zwangsarbeiterin im Bordell verwehrt geblieben. Dies wäre aber die Voraussetzung, um Entschädigungsforderungen stellen zu können.